Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rudelgebrüll, dem deutschen Detroit Lions Fan Podcast. Und ja, wir sind heute zu zweit, der liebe Moritz.
Moin, grüß euch.
Und meine Wenigkeit, der liebe Marius. Wir nehmen heute einmal eine Doppelfolge auf zu dem gestrigen Spiel gegen die Steelers und mit dem ja schon kurz bevorstehenden Preview gegen die Vikings. Und ja, Freunde, es fällt schwer, an deiner doch sehr besinnlichen Zeit sehr besinnlich über das Thema oder das Spiel von gestern zu sprechen, oder? Moritz, was meinst du?
Was heißt besinnlich? Besinnlich heißt, man soll sich auf die guten Zeiten beziehen, ne? Und Freude aneinander haben. Das kann man ja ruhig haben.
Ja, wir können ja schon mal zumindest sagen, Freude am Spiel hatten wir gestern nicht.
Nö, das nicht. Aber am gemeinsamen Gucken, eventuell. aber das Ergebnis, das Aussehen und so weiter und so fort, keine Ahnung, ist nicht den Lions völlig, die wir letztes Jahr hatten. Und die uns so weit gebracht haben, um es mal so auszudrücken.
Das stimmt. Ich fand, es war ein sehr ungewöhnliches Spiel. Wir sind nicht reingekommen ins Spiel. Also, was heißt reingekommen? In dem Sinne, ja, okay, wir standen an der 1-Yard-Linie und haben dann den vierten nicht geschafft für 1 Yard, was auch sehr ungewöhnlich war. Oder ist
das heißt für unsere ungewöhnlich? Haben wir dieses Jahr überhaupt ein einziges Mal in 5 Down irgendwie hingekriegt, weil ich meine, mich erinnern zu können, dass es nämlich nicht so war.
Müsste
man nachgucken, aber zumindest jetzt in diesem Jahr haben wir eine der schlechtesten Fourth Down Conversion Rates überhaupt.
Dieses Jahr, ich glaube schon, dass wir welche converted haben, aber die entscheidenden haben wir halt nicht converted. Und das ist halt das, was ich so schlimm finde und auch irgendwie erschreckend, dass wir es halt dieses Jahr nicht schaffen. Liegt es an der Kommunikation? Liegt es daran, dass wir weniger Monty einsetzen in solchen Momenten? Wenn ich an die letzten 2 Jahre zurückdenke, es hat halt immer funktioniert, sobald wir halt zum Beispiel Monty eingesetzt haben. Du wusstest, okay, innerhalb der 3-Yard-Linie, Monty läuft, das Ding ist drin, Feierabend, Thema erledigt. So, du hast dir überhaupt keine Gedanken mehr gemacht. Mhm. Und jetzt auf einmal, ich weiß nicht, es waren viele Dinge, die nicht gepasst haben. Und Monty hat wenig Snaps gesehen, 4 Carries gehabt. Und da auch viel Negativ-Yards gemacht. Also insgesamt nur 14 Yards. Das ist echt verdammt wenig. Also
zu dem Stat, nur um es auch unseren Zuhörern zu verdeutlichen, Monty hatte 14 Yards bei 4 Carries mit einem langen Run von 17 Yards.
Ja,
ne, das geht jetzt rein zahlenmäßig nicht rauf. Der aufmerksame Zuschauer wird da jetzt erkennen, aha, ja, sind alle hinter der Line of Scrimmage 4 Minus-Yards niedergemacht worden. Aber war ja bei Gibbs dasselbe und wir haben insgesamt in der zweiten Hälfte sogar nur einen einzigen Run gehabt. Das war auch so ein bisschen dem Spiel geschuldet, dass wir hinterher am Laufen waren. Aber das Run-Game kannst du sagen gegen die Steelers.
Ja, non-existent.
Es war ein lauwarmer Tropfen auf einen noch lauwärmeren Stein. Und so.
Ja, aber es ist schon erschreckend. Wir sind ganze 11 Mal gelaufen.
Mhm.
Es ist halt echt, boah, nee, also sorry, aber wir haben 54 Mal das Ding geworfen und sind 11 Mal das Ding gelaufen. Es ist einfach nur erschreckend. Vor allem, ja, dass wir es einfach nicht geschafft haben. Und es zeigt einfach auch, dass unsere O-Line natürlich gebeutelt war von den ganzen Verletzungen und so weiter. Aber das darf nicht passieren, dass du so einen dermaßen wirklich eklatanten schon fast Unterschied merkst, wenn du 1-2 Spiele austauschst. Das darf nicht passieren. Und leider ist es passiert. Aber fandest du die O-Line tatsächlich der Knackpunkt gestern, wenn wir schon jetzt beim Laufspiel sind?
Football ist ein Teamspiel und das, es ist halt so, es ist eine Bruchteilsteil des Ganzen. Mhm. Es ist nicht nur die O-Line in ihrem desolaten Zustand und ich glaube, wir sind an einem Punkt, da braucht man es auch nicht mehr schön zu reden, egal wie gut sich einzelne Elemente dort anstellen, egal wie gut Penny ist, wenn die vier anderen nicht zusammen funktionieren oder einfach halt alle drei Starter quasi am Ausfallen sind und wir mit dem Backup spielen, dann muss man sich halt auch einfach vor Augen halten, das kann so nicht klappen. Einmal das, dann wir wissen nicht, ob eventuell mit Monty irgendwie eine Verletzung oder sonst irgendwas herrscht oder ob da irgendwas anderes ist, was da nicht funktioniert, dass er einfach dieses Jahr in Teilen nicht rankommt, obwohl es bei den Rams wieder anders ausgesehen hat. Da hat es nämlich in großen Teilen funktioniert, bis wir irgendwann davon weggegangen sind. Den Vorwurf, und den mache ich jetzt auch so laut, wie ich nur kann, dass das Laufspiel nicht funktioniert, das liegt ganz definitiv am Coaching. Und wir haben das ja auch schon heute in unserer WhatsApp-Gruppe weit und ausführlich besprochen. Der Leistung und der Einstellung vor allem, die die Lions im Moment nach außen tragen, gerade vom Coaching-Staff her und vom Front-Office her, brauchen uns nicht darauf einzustellen, dass wir überhaupt eine Winning-Season haben. Also ich bin jetzt am aktuellen Stand, wäre ich überrascht, wenn wir auf plus 500 gehen.
Ja, ist auf jeden Fall komisch und ungewohnt, die ganzen Stimmungen so zu sehen. Ich meine, die Ziele waren groß für dieses Jahr. Ja, und jetzt haben wir wieder sehr viele Verletzte. Ich meine, die hatten wir letztes Jahr auch, das stimmt, aber halt nicht. Wir hatten es auf einer Seite und die Offense hat uns halt sehr lang, sehr weit getragen. Dieses Jahr ist es ein bisschen anders. Du hast Sam LaPorta, der ausfällt. Du hast in der O-Line zahlreiche Spieler, die hin und wieder ausfallen. Dann hast du halt, nicht nur LaPorta, der ausgefallen ist, sondern Brock Wright ist auch noch raus. Dann ging's weiter. Dann hast du hier auf in der Defense mit Joseph und Branch eigentlich schon die Hälfte der Saison Spieler, die nicht wirklich fit sind oder einfach jetzt auch komplett raus sind für die ganze Saison. Du hast Davenport, der Gott sei Dank mal mehr als drei Spiele in der Saison gemacht hat, aber trotzdem auch wieder eine Zeit gefehlt hat.
Ja, und trotz, wenn er aktiv ist, genauso viel leistet, wie wenn er nicht da wäre, von daher.
Genau. Dann hast du mit Tyron Arnold, DJ Reed, Ennis Rakeshaw, auch Leute, die ja nicht oder nur eine halbe Saison gespielt haben. Das ist halt schon massiv und das tut halt einfach auch weh. Jetzt ist natürlich so ein bisschen meiner Meinung nach das Front Office so in einem Dilemma. Was machst du? Weil an sich, finde ich, hat die Defense nicht so schlecht ausgesehen. Wenn alle zurückkommen, dann hast du da auch wieder auch einen vernünftigen Roster. Du kannst ja nicht jedes Mal davon ausgehen, dass deine Defense so banged up ist. Aber ist der Need deiner Meinung nach wirklich auf Corner? Immer noch?
Ja.
Oder auf DBs, sagen wir mal?
Ja.
Ich sehe es nicht, weil ich finde eigentlich eher, die waren ganz solide. Mein Fokus lege eher auf einem Pass Rush und auf der O-Line.
Du spielst wahrscheinlich oft mal einen Punkt von im Chatverlauf heute Mittag an, ne?
Auch, ja, man liest ja überall im Internet nach dem Spiel jetzt oder nach der mittlerweile totgeglaubten Saison, dass es halt, ja, der Need halt weiterhin auf Corner ist.
Also, ich meine, wenn du dir das mal im Großen und Ganzen anguckst, ich habe es mit dem Christian in der letzten Folge so ein bisschen mit angeschnitten, Cornerback, Terrion Arnold ist definitiv kein Shutdown-Corner, wie es ein anderer Cornerback sein könnte, der in seinem Draft gegangen ist. Christian Gonzalez zum Beispiel. Ne? Der ist, glaube ich, sogar noch nach ihm gedraftet worden. Fällt viel zu oft aus und geht auch einfach von der Entwicklung her viel zu langsam vorneweg für das, was er eigentlich hätte sein müssen mit dem Draftkapital, was in ihn reingegangen ist. Dann hast du das Problem in dem Backfield. Wir haben zwar eines der stärksten Safety-Duos gehabt mit French und Joseph French mit seinem abgerissenen ACL jetzt. Erstmal mal mindestens bis irgendwann nächstes Jahr Dezember raus. Und wenn er im Dezember zurückkommt, dann ist er definitiv nicht auf Topform. Ähnlich wie es ein Erwin McNeely im Moment hinter sich hat. Muss man auch mal gucken, ob die überhaupt noch so physisch weiterspielen kann. Kirby Joseph, weiß ich gar nicht, ob den werden wir dieses Jahr gar nicht mehr sehen. Und es ist, besteht massiv in der Schwebe, ob der überhaupt noch mal spielen wird mit seinen kaputten Beinen. Weil wenn er wirklich einen permanenten Schaden im Knie drin hat, dann wird der weniger Snaps spielen können, wird regelmäßiger ausfallen und um ein kurzes Fazit unter die drei Spieler zu ziehen, ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr auch nur einen von den beiden verlängern werden. Ganz einfach. Weil wie willst du mit jemandem spielen, also weil es mir für Kirby tut, weil ich mag ihn als Spieler und finde, er war auch wirklich sehr, sehr gut bei uns. Wie willst du ihn unterhalten mit eventuell 20 Millionen oder was er abverlangt, wenn er nur die Hälfte von der Saison anständig spielen kann, rein snapmäßig, ne, ob er sich verletzt oder nicht, immer außen vor, aber.
Ja, aber wir haben ihm ja erst den Kontrakt, erst den Vertrag gegeben.
Okay. Ja, dann kann es ja nicht, dass ich mit Prench durcheinander werfe, weil Prench will ja auch in meinen, wenn ich mich nicht irre.
Prench hat noch keinen. Genau, Kirby hat seinen Vertrag bekommen.
Aber ne, selbst da. Und ist auch die Frage, wie viel kannst du einsetzen? Und dann musst du ja in irgendeiner Form und Weise seine mangelnde Leistung musst du abfangen. Prench ist mal mindestens raus. Ne, wir haben meiner Meinung nach dieses Jahr auch so ein bisschen ein Down-Year bei ihm gehabt. Nicht nur was das Mentale anging, sondern auch was Penalties und so weiter anging. Weil wir sind die härter gewesen für ihn dieses Jahr. Weiß ich nicht, wie du ihn bezahlen willst. Und wie gesagt, bei Therion, ich will nicht sagen, dass er ein Bust ist. Also ne, wenn ich von einem Bust spreche, dann eher so Richtung Ryan Leaf und so weiter und so fort. Aber er erfüllt definitiv nicht das, was er für den First-Rounder hätte machen sollen. Und es wird halt irgendwie eng und ein bisschen dünn. Und da muss sich auch dringend was dran ändern. Und du siehst es ja, selbst ein Team wie die Steelers, die irgendwie 1,5 Anspielstationen haben, nehmen uns über den Pass auseinander, so sehr im Pass auseinander, dass unsere D-Line den Run nicht mal mehr geblockt kriegt. Ja, ich weiß es nicht. Also das ist so mein Hintergrund, wenn ich sowas sage. Ja, und D-Line, ja,
ich kann schon verstehen. Also ich war wirklich auch nicht wertend, sondern ich weiß es einfach nicht. Also liegt es daran, dass die QBs zu viel Zeit haben oder auch quasi das Outside-Container nicht gehalten wird und dann quasi die nach draußen rollen können? Auf der anderen Seite natürlich, wenn du halt gerade eine O-Line hast, wo du halt 3-and-out gehst oder dann dir ein Safety erlaubst oder sonst was und deiner Defense gar keine Verschnaufpause gibst, brauchst du dich halt auch nicht wundern. Also ist es so ein bisschen, was ich mir auch schon gedacht habe oder halt gestern auch gedacht habe, das Selbstvertrauen der Lions in den letzten Jahren kam immer über die Offense, nie über die Defense. Die Defense war immer klar, die hat ihre Momente gehabt, die hat auch brutal starke Spiele gehabt, aber die Offense war immer die treibende Kraft. Und jetzt struggelt die Offense und auf einmal struggelt das ganze Team massiv. So, und ich glaube halt einfach, dass dadurch, dass die Offense gerade nicht so läuft, wie sie laufen soll, dass das halt der größte Einfluss aktuell auf das Team ist. Weil das Selbstbewusstsein auch flöten geht, weil ich glaube auch viele junge Spieler so im Kopf haben, ja okay, wenn es nicht mal bei unserer Offense läuft, wie soll es dann bei uns laufen? So, auch wenn es vielleicht unterbewusst ist, aber es sind Dinge, Amon-Ra hat Drops drin gehabt, was normalerweise nie passiert. Jared Goff, weiß nicht, bei dem Safety, schmeiß den Ball weg, du siehst, dass er kommt, also
ich weiß nicht, ob das eine Sache vom Selbstvertrauen ist. Ich bezweifle es eher. Ich glaube, es ist eher eine Sache von Coach-Verantwortung, die da tatsächlich im Raum drin steht. das hatten wir heute in der Gruppe gehabt. Ich habe das ja auch nochmal mit reingeworfen gehabt. Ben Campbell kommt aus der Halbzeitpause raus, wird in der Sideline gefragt wegen dem kurz vor der Halbzeit gekriegten Touchdown von den Steelers. Und er antwortet mit einem großen, breiten Lächeln, who cares? Ja, klar, wir interessieren uns nicht für den Touchdown, der gefallen ist. Ich kann die Motivation dahinter der Aussage schon irgendwo verstehen, aber ganz ehrlich, guck dir die ganze Saison an. Hm. Irgendwie spiegelt sich das in der ganzen Saison wieder. Wen interessiert es, dass wir in der ersten Hälfte wirklich gut gearbeitet haben? Wir bleiben jetzt einfach bei dem, was wir gemacht haben in der Defense und dann in der nächsten Hälfte gucken wir mal, was passiert. Es ist schon immer gut gelaufen, ne, sagt man in Köln. Und plötzlich geht alles die Krütze runter und wir müssen uns irgendwie zusammen scramblen und in 10 Minuten versuchen, noch das Ding zu gewinnen und irgendwie haut das Ganze nicht hin. Und das ist symptomatisch für die ganze. Das ist das, wo ich halt sage, da ist nicht das Selbstvertrauen das Problem. Ich glaube, das Team hat immer noch Selbstvertrauen, nur verlassen die sich auf alte Erfolge. Und die sitzen halt einfach auf genau dem drauf, was sie mal irgendwann geleistet haben und stellen jetzt fest, ach scheiße, das funktioniert ja doch nicht. Und
aber ich glaube tatsächlich, ich glaube, so Aussagen von Dan Campbell gab es davor auch schon. Ich glaube nur, also ich bin mir sicher.
Ja, er hat ja auch damals, als wir in Stuttgart waren, gab es ja auch die Quote vor dem Spiel. Wir müssen nur die Gürtel ein bisschen enger stellen, das Hemd ein bisschen straffer ziehen und dann haben wir ein wirklich gutes Team. Nee, habt ihr nicht. Also
die Aussagen gab es letztes Jahr auch schon, die gab es auch schon vor 2 Jahren. Da hat es jeder gefeiert, weil Dan Campbell seiner Linie treu geblieben ist und es hat funktioniert. Jetzt funktioniert es halt gerade mal nicht so. Wir haben immer noch, wir haben keine Losing Season, das muss man auch einfach mal sagen. Aber ich bin da relativ entspannt, einfach weil ich auch sage, nur weil es jetzt mal eine Saison nicht läuft und es kann immer passieren, wir hatten mit den härtesten Schedule, wir hatten bei Gott auch nicht die besten Schiri-Entscheidungen. Klar, darauf kann man sich nicht verlassen. Ja, und dann kommt halt auch noch dazu, dass halt bei uns ordentlich Sand im Getriebe ist. Das kommt halt alles zusammen. Hast du Scheiße am Schuh, das ist einfach so. Und jetzt aber zu sagen und halt auch gewisse Aussagen von Dan Campbell zu hinterfragen, ja, kann man machen, aber ich finde es halt immer schwierig, weil ich zum Beispiel habe halt vor 2 Jahren oder 3 Jahren die Aussagen von Dan Campbell genauso gefeiert, wie ich sie heute auch feiere. Ob es immer richtig ist, weiß ich nicht, aber er bleibt seiner Linie treu und mir ist es deutlich lieber wie jemand, der halt heute so und morgen so ist. Und letztendlich hatten wir mit seiner Art auch sehr viel Erfolg. Ich bin aber, was an sich das Thema Coaching angeht, bei dir, dass die Lions beziehungsweise das Front Office die größte Arbeit vor der eigenen Türe kehren muss oder machen muss, indem sie das Coaching-Staff und Dan Campbell, seine Assistant-Coach, überdenkt.
Mhm. Also
vor allem in der Offense. Vor allem in der Offense. Weil die Offense läuft besser seit erst called, aber sie läuft nicht perfekt. Und es kann nicht sein, weil Dan Campbell ist ein Motivator. Der ist einer, der eine Mannschaft formt, der eine Mannschaft treibt. Ich bin mir sicher, der Typ führt sau viele Gespräche auch privat mit einzelnen Spielern, um die dementsprechend darauf vorzubereiten. Das alles kann er nicht tun, weil er sich auf seinen Offensive Coordinator Job konzentrieren muss, weil sein anderer Kollege gerade oben drin im Stadion sitzt und sich das von oben anguckt und er selber die Calls machen muss. Das finde ich nicht optimal. Natürlich, ja, wir müssen auch John Morton nicht direkt für den Bus schmeißen, aber also mehr wie eine halbe Saison würde ich ihm nicht mehr geben, um hier zu zeigen, dass John Morton der Richtige ist.
Ja, nur gerade um noch den einen Punkt von dir aufzunehmen, von wegen mit den Aussagen. Ich bin immer noch ein großer Dan Campbell Believer und ich bin auch der Mann, dass er das Schiff hier durchaus auf den richtigen Weg bringen kann. Ne? Ich meine, es ist ja auf einem großen Niveau. Wir haben immer noch ein wirklich gutes Team und so weiter und so fort. Aber was mich halt einfach stört, die Aussagen in den letzten 4 Jahren, die haben aber irgendwie immer zum Produkt gepasst. Und jetzt tun sie es halt einfach nicht im Moment.
Ja.
Weißt du, es rückt das Ganze halt einfach in beschissenes Licht. Wenn er vor 4 Jahren gesagt hat, wir haben gegen die Ravens mit 44-0 verloren. Ja, wir müssen hier noch ein bisschen was machen, da noch ein bisschen was machen. Und dann läuft das besser. Dann glaube ich ihm das. Dann verstehe ich, dann will ich auch, dass das Ganze funktioniert. Jetzt haben wir eine Saison, wo wir ein Team haben, was, Entschuldigung, in Grundzug noch vor den ganzen Verletzungen eigentlich ein gutes gewesen ist. Aber es funktioniert vorn bis hinten nicht. Und dann wirst du die ganze Zeit mit irgendwelchen Phrasen abgetroschen. Und du siehst einfach nicht, dass sich an dem Produkt was ändert. Wenn wir mal ehrlich sind, wir haben zwar gerade angefangen mit 4-1 und sind danach in diesen Win-Loss-Win-Loss-Segment reingefallen, ja. Die ganze Saison über ist halt einfach nicht dementsprechend, wo man sagen kann, nee, es passt irgendwie. Weil es ist egal in welchem Spiel, du findest in jedem Spiel richtig große Körper drin, die eigentlich so nicht sein sollten. Und ja, man sollte eigentlich der Meinung sein, dass ein Team, das von Dan Campbell gecoacht wird, das vor 4 Jahren so zusammengeschustert worden ist, wie es jetzt zusammengeschustert ist, sich hinstellt und sagt, Kacke, wir haben letzte Woche richtig Murks gebaut in der Pass-Defense, im Pass-Rush und sonst und so weiter und so fort, dass dann in der nächsten Woche die Stellschrauben so angezogen werden, dass es funktioniert und zumindest dahingehend eine Verbesserung zu sehen ist. Ne? Ich will nicht sagen, dass man von 0 auf 100 geht, aber dass man zumindest sieht, ey, guck mal, wir haben bessere Passverteidigung gespielt, wir haben besser den Quarterback gerusht, wir sind mit mehreren Halbtackeln und so weiter drangekommen, dass man das Ganze mal wenigstens nachfühlen kann, aber das ist diese Saison einfach nicht gegeben. Mal läuft's gut, mal läuft's schlechter. Ja, Monty ist irgendwie komplett verschwunden und das ist auch sowas, das hat den Christian auch schon so angenervt und mich nervt's mittlerweile auch. Wir zahlen Monty sehr viel Geld. Monty, wir wissen, dass er bei uns funktioniert, aber ist die ganze Saison nicht richtig eingesetzt worden. Weil, keine Ahnung, vielleicht hat er mal irgendwie einen Furz falsch woanders gelassen und es hat irgendjemand von Coaching-Staff angebumst. Ich weiß es nicht. Nervt mich halt einfach. Ne? Also tut mir leid, ein bisschen einen harscheren Ton anschlage.
Nein, ist ja auch völlig sein, richtig. Ne? Ja, aber ist ja auch richtig. Aber ich find's es ist, wir schweifen vom Spiel Review schweifen wir zum Saison-Review. aber du hast vollkommen recht und ich finde auch, wir haben viele Dinge angesprochen, die sinnbildlich dafür sind. Wir hätten an dem Spiel auch deutlich Monty mehr einsetzen müssen und nicht einfach nur nach den 3 vergebenen Versuchen einfach sagen müssen, ja gut, dann funktioniert das halt auch nicht.
Ja.
Es hat so vieles nicht funktioniert. Es gab einen positiven Mann in der Offense, der mich überrascht hat, gerade zu Beginn. Und das ist sogar meiner lieben Verlobten aufgefallen, nämlich der gute Anthony Firkser. Für mich eigentlich ein super solides Spiel gemacht. Frage ich mich auch, warum wird er nicht öfters eingesetzt? Weil sauber gespielt. War auch des Öfteren mal noch hier und da frei. Also von dem her verstehe ich es einfach nicht. Und hat hier auch tatsächlich die konstanteste Leistung von allen Receivern gebracht, wenn man nach Reception Percentage geht, weil er wurde für 4 von 4 Targets angeworfen, hat sie alle gefangen.
Aber
wenn es relativ kurze waren. Aber er hat im Endeffekt 40 Yards gemacht mit einem 18 Yard Long. War für mich wirklich, und wenn du siehst, dass der Junge funktioniert, dann mach's doch weiter. Die Steelers haben es doch auch weitergemacht mit ihrem komischen Scotty Miller. Die haben dann auch nur für 3-mal angeschmissen, aber grundsätzlich, dann führt es doch weiter aus. Ich meine, es hat doch funktioniert. Aber es sind alles so, auch da wieder Adjustments, Coaching-Adjustments, die halt einfach, war nicht super. Auf der anderen Seite, defense-technisch muss ich sagen, hat mir schon einiges ganz gut gefallen. Natürlich allen voran Jack Campbell, 14 Tackles, 7 Solo-Tackles, 2 Pass-Deflection. Der Typ war überall auf dem Feld. Also der Typ ist für mich auch aktuell Linebacker Nummer 1. Kommt für mich, also es gibt noch ein paar, aber für mich ist Jack Campbell aktuell wirklich ganz weit oben bei der Linebackern im Ranking. Was mir auch, Thomas Harper hat mir auch super gefallen, defense-technisch. Ein Tackle for Loss, ein Forced Fumble, ein Pass Deflection, wirklich super. Und endlich mal wieder Aiden Hutchinson. Endlich mal wieder ein Spiel für Aiden Hutchinson.
Ja, aber auch da ist die Leistung halt alles immer ein Plus gewesen. Ne? Also man muss dazu sagen, Snaps sind ja bei ihm zurückgegangen. Er hatte zwei Sacks, ne? Und was waren das? 4 oder 5 Pressures? Was halt auch so gar nicht zu seinem Durchschnitt passt. Was unter anderem auch an den runtergegangenen Snaps bei ihm gewesen ist. Ich glaube, er hat auch ein paar Mal Coverage gespielt. Auch was ich nicht so ganz verstehe, aber gut, kann er, sollen sie es machen. Ja, ich fand, wie man durchaus ein bisschen ein Kompliment lassen sollte, sind, heißt er mit Vornamen Maddox und
Avante, Rob Yassin.
Ja. Beide wirklich kernsolide Backups und die machen dafür, dass sie nur in Anführungszeichen Backups sind, machen sie wirklich eine kernsolide Arbeit. Ist wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig sauber, man kann da auch überall hin zeigen, wo eventuell noch Fehler sind, aber ganz ehrlich, für jemanden, der nicht unbedingt Starter ist, Rob Yassin ist so ein halber Starter gewesen, dann ja, kann man da sich auch für jeden Fall was Positives bei rausziehen.
Ja, 100%. Ansonsten, der Einzige, der auch noch positiv war, war Jake Fox. Oh, Jack Fox, sorry, nicht Jake. 159 Yard Punt in 3 Punts.
Ja, massiv. Jackie, ich wollte eigentlich mal ganz gerne über ihn noch einen Artikel bei uns auf der Homepage schreiben, aber ich bin nie so richtig dazu gekommen. Ich muss mich da mal im kommenden Jahr dran setzen.
Ja, bin ich gespannt drauf. Aber grundsätzlich, ja, es war ein wirklich sehr gebrauchtes Spiel. Man, irgendwie hatte ich das Gefühl schon im ersten Quarter, dass es ziemlich zäh wird und am Ende kein gutes Ende für uns ausnimmt. Und wir haben jetzt tatsächlich in einer halben Stunde noch kein einziges Mal über das Thema der zwei PIs am Ende gesprochen. Ich find's auch irgendwie unnötig, weil...
Nö, das wird in den Medien jetzt eh von oben bis unten durchexerziert. Genau. Wir können es nicht mehr ändern, es ist passiert, ja, ich weiß es nicht.
Das zweite, okay, kann man, das zweite von Amon-Ra, ja, kann man geben, das erste von Tesla war für mich absolut keine PI, im Gegenteil, also der Corner, der St. Brown deckt, verliert St. Brown komplett. Der wäre so oder so weit open gewesen. Der Safety, der dann gerafft hat, dass der Corner den verliert und St. Brown offen ist, rennt quasi in Tesla rein. Tesla sieht den nicht mal und es wird trotzdem als PI gepfiffen. Also, ja, aber gut. Man kann es nicht ändern. Es ist so. Müssen wir nehmen. Wir haben noch 16% Chance. Ob wir es in die Playoffs schaffen, weiß ich nicht. Du hast vor der Aufnahme was sehr Interessantes gesagt. Kannst es gerne nochmal wiederholen. Ich finde es eine interessante Meinung da dazu, was die Playoffs angeht. Ich persönlich, ja, würde mich jetzt noch nicht wie manch anderer mit dem Draft beschäftigen, sondern trotzdem noch schauen, was die Saison hergibt.
Ja gut, ich habe mich auch noch nicht mit dem Draft auseinandergesetzt. Draftzeit kommt irgendwann im Februar, März. Nee, ja, ich habe vorhin zu Marius noch gesagt, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber es ist bei mir so, ich bin mittlerweile auf dem Kurs, mir sind die Playoffs egal. Mir wäre es sogar an dem Punkt mittlerweile lieber, wenn wir die Postseason nicht erreichen. Weil ganz ehrlich, ihr habt unser Team jetzt die letzten Spiele gesehen. Ihr habt gesehen, dass wir einfach nicht mit dem mithalten können, was sonst in die NFC Championship und auch in den Super Bowl reingeht. Das wird dieses Jahr einfach schwierig sein, so ungern ich das sage. Und dementsprechend wäre es mir tatsächlich lieber, wenn wir dann dieses eine Wildcard-Spiel, was wir höchstwahrscheinlich verlieren, es sei denn, es passiert irgendein Wunder, nicht noch begehen werden, weil warum noch ein Spiel zusätzlich mit aufnehmen, nur um dann Verletzungsgefahr zu steigern, weiß ich nicht. Das ist so im Moment meine Einstellung, mein Bauchgefühl ist zu der ganzen Sache und ich will die Playoffs nicht wegwerfen, will sie nicht runterreden, aber wir sind an einem Punkt, da müssen wir uns daran gewöhnen, dass die Playoffs dieses Jahr nicht erreicht werden. Das ist halt leider so.
Ja, bleibt spannend. Wir haben wenig Chancen, wir sind viel auf andere angewiesen und wir sind gespannt. Spannend wird es auch nächste Woche, nämlich nicht nächste Woche, diese Woche. Am ersten Weihnachtsfeiertag gegen die Vikings. Es wird ein Christmas Special. Und,
nein!
Was?
Nein! Weil der Quarterback der Vikings sich Nein nennt, wenn er im Spielmodus ist. Nein? Okay, echt? Gut. Ja, hast du das nicht mitbekommen?
Der kam nicht an, sorry.
McCaffreys Nummer ist ja die Nummer 9 und das war sein zweites Spiel, nachdem er aus der Verletzung zurückgekommen ist, so sein drittes. Oder war das sogar gegen uns? Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann kam er da irgendwie total wutentbrannt in die Stings rein, in den Lockerroom, obwohl er gewonnen hat und sagt, ja, das ist sein Spielercharakter, der halt einfach nur Nein, also in Englisch für 9, heißt. Und es ist halt, man kann sehr viele Wortwitze mit dem deutschen Wort Nein damit machen.
Okay, jetzt habe ich es verstanden. Habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen. Ja, auf jeden Fall werden die Vikings in All White spielen und wir in All Black. Wird ein sehr spannendes Spiel, meiner Meinung nach, weil ja beide was gut machen wollen. Vor allem wir, weil die Vikings uns daheim geschlagen haben. Völlig unnötig. Aber ja, J.J. McCarthy hat seine Winstreak in Michigan fortgesetzt. Nur J.J. McCarthy wird voraussichtlich nicht spielen, denn er ist verletzt. Stand heute planen die Vikings auch nicht, ihn einzusetzen. Weil für die Vikings die Saison auch schon durch ist und dann wird Max Bosma spielen. Max Bosma hat tatsächlich fast 40 Punkte mehr an Rating bekommen als J.J. McCarthy. 7-9 geworfen gegen die Giants. Insgesamt 52 Yards. Was meinst du? Ist es einfach ein geschenktes Spiel oder in unserer aktuellen Verfassung?
Kein Spiel ist in unserer aktuellen Verfassung auch nur annäherungsweise ein geschenktes Spiel. Wir sind davon ausgegangen, dass wir 80 Punkte gegen die Bengals machen. Was haben wir gemacht? Wir haben gerade so gewonnen. Nee, sorry. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir das Ding hier locker runterrocken, dann kann ich mir genauso gut gerade die Stadt ein Glas Kokain kaufen gehen. Das funktioniert genauso gut. Sorry, nee. Ich nehme euch da die Illusion. Das da wird genauso wie gegen die Rams und jetzt auch gegen die Steelers ein Super Bowl Game werden. Do or die. Gewinn oder Verlierer. Es gibt nichts anderes. Es gibt kein Spiel danach, es gibt kein Spiel davor. Wir müssen das Ding gewinnen und wir müssen alles tun, um zu gewinnen.
Ja.
Das ist der Kern des Ganzen. Tatsächlich machen mir die Vikings mit Bosma wesentlich mehr Sorgen als mit McCaffrey, weil wenn du die erste Hälfte von den Giants angeguckt hast, da ging ja eine Interception nach der nächsten zu den Giants rüber, auch wenn viel zurückgecallt worden sind. Ich meine, er hatte letzten Endes eine ist im dritten Quarter gecallt worden, aber zwei oder drei sind zurückgegangen, eine wegen Offside, eine wegen Holding. Wir hätten zumindest mal im Backfield ein paar Interceptions eventuell daraus rausziehen können und Bosma ist wesentlich safer, was den Ball angeht. Der ist auch letzten Endes kein Rookie, der ist ein Veteran Journeyman. Er in Kombination mit einem der stärksten Wide Receiver der aktuellen Zeit mit Justin Jefferson können halt nach wie vor gefährlich werden. Und wenn ich mir das angucke, wie Aaron Rodgers uns mit, wie gesagt, plus minus 1,5 tatsächlichen Skill-Positionsspielern auseinandergenommen hat, dann schwant mir Übles gegenüber den Vikings mit Justin Jefferson.
Ja.
Ne, auch wenn wir eventuell jetzt einen Wake-up-Call hatten mit den Steelers, vielleicht ändert sich ja noch mal was, aber Geld raussetzen würde ich im Moment nicht.
Mhm. Meinst du, dass das vielleicht auch so ein Spiel ist, wir haben es ja davor auch im Review diskutiert, wenn wir das genauso oder ähnlich verlieren sollten oder sogar noch deutlicher, dass das so ein kleines Beben auslesen könnte bei den Lions?
Ich weiß es nicht. Ich halte Dan nicht unbedingt für jemanden, der innerhalb der Saison einen Coach feuert oder degradiert,
nee, das nicht,
oder
aber
sonst irgendwas.
Ich kann mir vorstellen, dass wenn wir jetzt das verlieren oder sogar lose out aus der Saison rausgehen und dann am Ende 8-9 stehen, dass dann da einiges passieren wird und das vor allem durch die letzten 2 Spiele zustande kommt.
Was meinst du mit einiges passieren wird?
Mit einiges meine ich mögliche Trades von Spielern, die vielleicht gerade zu dieser von dir beschriebenen Stimmung beigetragen haben.
Wer wären denn deine Abschlusskandidaten? Weil ich glaube nicht, dass wir ein Spielerproblem haben. Wir haben einen Coach, den
ich glaube, Anzalone wäre einer.
Mhm, okay.
Weil er schon immer so ein bisschen, ich mag Anzalone, aber gerade auch seine mir fällt kein anderes, es ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber die ganze Diskussion um seinen Contract waren schon ein bisschen bitchy. Dann, wer fällt mir noch ein? Ich bin Brian Branch. Einfach mit seiner Art, die er diese Saison an den Tag gelegt hat, mir ist alles scheißegal, also auf dem Platz meine ich jetzt, ich provoziere Spieler, ich gehe übers Ziel hinaus, was provozieren etc. betrifft, und so weiter und so fort. Jetzt hat er eine schwere Verletzung, das ist für mich mit ausschlaggebendem Grund, warum, wenn es ein Riesenbeben gibt, dann, dass man sagt, okay, ist es vielleicht jemand, der dann auch, ich weiß es nicht, aber das ist so, das sind so Namen in meinem Kopf, wo ich sage, okay, krass. Wo man dann sagt, okay, nee, funktioniert nicht. Monty, einfach da mit der Tatsache, dass er anscheinend nicht oft eingesetzt wird, also muss da irgendwas sein, sei es Verletzung, sei es sonst was. Ja, dann auch Shepard hat auch gegen Ali McNeil geschossen, dass er mehr bringen muss, berechtigterweise, ja, weiß man auch nicht, ob da was im Argen, das glaube ich nicht, dass die da irgendwas machen werden. Aber ganz ehrlich, jemand wie Roy Lopez hat sich deutlich mehr gezeigt in den letzten Spielen als Ali McNeil. Und wenn man sich dann die Gehaltsstruktur anguckt, ja, da muss schon mehr kommen von Alim. Das stimmt auf jeden Fall. Auf der anderen Seite muss ich auch nochmal fair sagen, auch gegen die Steelers ist es schon fast unfair, wie viele Holding Calls Alim nicht geschmissen bekommt. Also es ist wirklich abartig, was da in den Trenches passiert. Wenn du mal wirklich Sekunde für Sekunde dir anschaust, also Alim, der weiter kann er mit dem Kopf schon gar nicht mehr nach hinten gehen, weil er quasi den Oberarm oder sonst was hier irgendwo am Hals hängen hat. Und es gibt halt einfach kein Holding oder er versucht vorbeizukommen und der Arm hängt halt noch im Pad. Das sind ja alles so Sachen, ja, auch unglücklich, aber ja, sind so Gedanken, die ich habe, wo ich sage, ey, wenn wir die Spiele verlieren, dann kann das ein richtiges Beben auslösen. Und das weiß ich nicht, wie das mit Dan Campbell dann, wenn der mal bebt, wie das dann ausgeht, weil das musst du als Spieler auch erstmal abkönnen. Das ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Aber wir schweifen auch hier schon wieder.
Lass mich nur deine Frage beantworten. Ja. Nein, diese Form von Beben wird es bei uns nicht geben. Also von allen, die du genannt hast, der einzige, den ich mir vorstellen kann, der gegebenenfalls nicht mehr nächstes Jahr bei uns auf dem Plan steht, ist Brian Branch. Gegebenenfalls. Ja. Aber was für eine Value hat er denn jetzt im Moment? Er hat ein ACL und wird nächstes Jahr wie viele Spiele mitmachen können? 4. Plus, was eventuell Playoffs von dem jeweiligen Team angeht. Was kriegst du denn dann für ihn? Ein 5-Runden-Pick?
Naja, du kriegst halt maximal 2 Runden für ihn. Ja.
Na, also du kannst die brauchst vergessen, da kannst du gar kein Value rausziehen. Ali McNeil ist frisch von einem ACL zurück. Geben wir ihm mal einfach die Chance, sich zu akklimatisieren und eventuell auch die Körperstruktur aufzubauen, um mehr zu leisten. Aber ja, ich bin bei dir. Kritik kann man bei ihm auf jeden Fall üben. Die zwei, es sind ein paar einige andere Spieler, da werden wir uns in der Offseason mal drüber gucken müssen, die bei uns nicht mehr wahrscheinlich bleiben werden, weil sie es halt auch einfach auf die Langstrecke nicht bringen und wo sich auch Brett Holmes mal irgendwie Gedanken machen muss, wie er diese Löcher anständig nachfüllt, und da werden Veterans von außen kommen müssen. Wie er das anstellt, weiß ich nicht. All das wird nicht passieren. Ich glaube eher, und ich hoffe nicht, dass das passiert, aber dass es bei uns eher Coaching-Staff und Front-Office-Probleme geben wird. Ja. Das wird bedeuten. Ich kann mir vorstellen, dass eventuell in Strength und Conditioning eventuell irgendwie ein Coach ausfällt. Ich weiß nicht, ob wir an Hank Fraley weiterhalten wollen, auch wenn ich das nicht gerne sage. Zumindest was ein Running Game Coordinator angeht, weil das funktioniert einfach im Moment nicht mit ihm. Man muss dazu aber auch sagen, das ist das erste Jahr, dass er Coordinator ist. Er Anfang dieses Jahres hatte er ja die Möglichkeit gehabt, zu den Seahawks zu gehen, wenn ich mich nicht irre. Er hat zumindest ein Vorstellungsgespräch gehabt, ist dann aber zu uns gekommen, ist dann direkt befördert worden. Wenn er uns verlässt, wäre scheiße, weil er ist einfach der beste O-Line-Coach, den es gibt. Und ich glaube, seine Aufgabe ist einfach zusätzlich Wissen über das Running Game. Da könnte es eventuell einen Ansatz geben. John Morton könnte, sehe ich mittlerweile als 70% sicher, dass er nächstes Jahr nicht mehr bei uns ist. So ungern ich was sage, weil auch ihm, ne, er ist ein First-Timer, aber der hat mittlerweile 178 Millionen Jahre in der NFL verbracht. Der müsste eigentlich funktionieren, wissen, wie es funktioniert, aber anscheinend kriegt das nicht hin. Nicht jeder Coach ist für Coordinator oder Head-Coach geeignet, das muss man mit dazu sagen. Da sehe ich eher ein Problem. Und dann muss auch dringend was bei uns im gesamten Scouting, in der Scouting-Struktur abgeändert werden. Ich habe das bei Christian, glaube ich, mal mit angesprochen gehabt in einem der Previous Reviews. Brett Holmes hätte mit dem Draft 25 definitiv seine Struktur, seinen Plan abändern müssen. Er ist ein sehr, sehr guter General Manager, der Spiele herausfindet, die man auf lange Zeit mit sich verpflichtet, die lange Zeit gut sind und die eventuell ein bisschen Nachschleifen brauchen. Das ist wirklich seine unfassbare Stärke. Das Problem ist gewesen, ab diesem Jahr, wo von uns erwartet wird, dass wir jedes Jahr in die Playoffs reinkommen und auch reinrutschen, hätte die gesamte Struktur so abgeändert werden müssen, dass wir mehr auf die Blue-Chip Spieler gehen, die nicht viel Nachschliff brauchen, die einfach funktionieren. Und da hat man mindestens in diesem Jahr der Anpack gefehlt, und ich hoffe, da wird sich auch ich hoffe, dass sich nächstes Jahr der Schritt dazu hin bewegt, dass wir nicht auf Langzeitentwicklung gehen, sondern auf Mittelstrecke Auswirkung. Ja, das wäre eher dieses Nachbeben, wie ich es definieren würde.
Ja.
Aber jetzt massiv auch vor einen Spieler bei uns rauszurippen, nee, definitiv nicht. Dafür haben wir dieses Team viel zu sehr aufgebaut, als dass wir das jetzt auseinandernehmen. Wir können uns jetzt nicht in den Retooling oder sonst irgendwas vergeben, nur weil wir eine zugegebenermaßen beschissene Saison spielen.
Ich glaube es nicht. Ich sag nur, ich könnte mir vorstellen, dass was passiert. Inwiefern, keine Ahnung. Es waren offene Gedanken. Aber ob ich daran glaube, nein, glaube ich nicht. Woran ich aber glaube, dass wir das Spiel gewinnen werden, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich glaube, dass sehr viel Wut im Bauch ist, sehr viel Frust im Bauch ist von jedem Spieler, jedem Coach. Und dass sie damit mit sehr, sehr, sehr viel Energie dahin fahren. Und ich hoffe es, ich wünsche es mir auch, weil die Lions können jetzt die letzten zwei Spiele nochmal alles rauslassen. Sämtlichen Frust von der ganzen Saison, sämtlichen Wut gegenüber den Refs, den Medien, allem drum und dran, und können wirklich zeigen, was sie drauf haben. Und es gibt eigentlich keine bessere Chance, als mit so einem Ending die Saison abzuschließen und dann vielleicht sogar noch Playoff-Chancen zu haben. Fänd ich wirklich schön. Meiner Meinung nach gibt's drei Key-Matches, die beachtet werden müssen und die wir gewinnen müssen. Das ist zum einen unser DB-Matchup gegen die Skill-Position von den Vikings. Da müssen wir einfach auf der Höhe sein. im Idealfall hat Amik Robertson wieder so ein Spiel gegen Jefferson wie letzte Saison. Das andere ist unsere O-Line, die muss gegen den Pass-Rush dann halten und muss im Laufspiel wieder mehr generieren. Und was ich mir dann wünsche, ist tatsächlich von Jared Goff ein wirkliches Step-Up-Spiel, dass er die Mannschaft, auch wenn es jetzt schwierig ist, wirklich vorantreibt und er der treibende Faktor ist. Und er hat es versucht, auch in diesem Spiel schon. Ich fand es wirklich beachtlich, wie Jared Goff versucht hat, diesen Touchdown am Ende noch zu kriegen. Du hast wirklich gesehen in seinen Augen mit allem, was er hat, er wollte diesen Touchdown ums Verrecken. Er wollte alles fürs Team geben und zeigt mir einfach auch, dass Jared Goff da mit Herz und Seele immer versucht, das Beste zu tun für die Mannschaft. Ja, das sind für mich die drei Keypunkte, um das Spiel auch erfolgreich zu bestreiten. Moritz, wo siehst du, jetzt haben wir schon die DBs angesprochen, mit Jefferson und Bosma, wo siehst du, abgesehen davon, die größte, ich will nicht sagen, das größte Risiko oder die größte Schwäche, aber so der Pain Point, sagen wir es mal so, für das Spiel?
Andrew Van Ginkel gegen unsere O-Line.
Okay.
Haben wir schon damals, als wir in Stuttgart geguckt haben, haben wir gesehen, was der Goff einfach, nee, ich sag das jetzt nicht, was mir auf der Zunge liegt, aber wie er den halt einfach das Spiel wegnimmt. Mhm. Ja, die Blitze von den Vikings haben wir lange Zeit gut abgehalten und diese Saison passt nicht, weil unsere O-Line einfach kacke ist. Und ja, wann ging der gegen unsere O-Line? Das Blitz-Scheme der Vikings gegen unsere O-Line, damit gegen Goff, sind das, was uns gegen die Steelers letzten Endes in der zweiten Hälfte das Spiel gekostet hat und was uns auch gegen die Vikings im ersten Game das Spiel gekostet hat. Und das könnte uns in diesem Spiel, solange wir nicht einen fähigen Weg finden, das abzulenken, auch wieder das Spiel kosten.
Ja, sehe ich, ist ein valider Punkt. Van Ginkel macht mir auch ein bisschen Sorgen, deswegen bin ich wirklich gespannt, was sie tun werden. Miles Frazier hat mir gut gefallen. Ich hoffe einfach, dass er da auch diese Spiele nimmt, um sich weiterzuentwickeln, jedes Matchup nimmt, um sich weiterzuentwickeln. Vor allem ja auch, weil der spekuliert wurde, ob Miles Frazier nicht auch als Tackle eingesetzt werden kann. Viele Beatrider hatten ihn ja auch hier beim Draft quasi als Tackle gesehen. Oder
ist Frazier nicht sogar ausgewählter Tackle?
Ich glaube, aber er hat dann hauptsächlich auch Guard gespielt.
Ja. Also ich meine, er war im College, war er, zumindest wenn ich in Zeiten, war er als Tackler eingesetzt. Mhm. Wäre vielleicht nicht schlecht, weil Taylor Decker, so gern wie ich ihn habe, so cool er als Charakter ist, man sieht halt einfach, dass er verletzt ist.
Er ist verletzt, er ist durch, er schleppt sich da durch ich würde mir auch mal als Frazier gerne mal auf Left Tackle angucken. Mhm. Wer weiß, vielleicht sehen wir es. Es wird sich zeigen. Ich hoffe mir, und was ich mir auch noch wünsche, dass Monty mal wieder 22 Carries bekommt. Und dass er wirklich ein überragendes Spiel macht.
Nicht in dem Scheme. Nee. Was? Wir haben noch einen Monty daheim? Nee, den verwenden wir nicht. Ich habe hier noch Muskatnuss.
Nee, ja, es ist schade, aber ich würde es mir wünschen, weil.
Also, ne, tut mir leid, wie gesagt, ich versuche sonst immer ein bisschen einen positiveren Schwung auf das Ganze zu nehmen, aber ganz ehrlich, bei mir ist einfach die Luft so ein bisschen raus. Ich kann es mir nicht mehr schönreden, ich kann mir die Sachen nicht mehr schön raussuchen und bin einfach gerade im Moment an einem Punkt, wo ich sagen muss, was Kacke ist, ist halt einfach Kacke. Ich kann da Goldlack drüber sprühen, es bleibt Kacke. Ja. Es verbleibt die Hoffnung, weil ganz ehrlich, wenn man jetzt mal gerade, sorry, wenn ich jetzt auch noch mal ein bisschen auf einen etwas weiteren Punkt gehe, aber ganz ehrlich, egal wie diese Saison jetzt ausläuft, egal wie wir jetzt rausgehen, ob wir in die Playoffs kommen oder nicht, sei einfach mal alles dahingestellt. Es gibt immer noch nächstes Jahr, in dem wir angreifen können. Wir haben viele wichtige Contracts bei uns drin, ne? Aiden, McNeil, Goff, Amon-Ra und so weiter und so fort. Wir haben wirklich viele Kernstrukturen, haben wir vorgebildet. Es sind jetzt leider, werden leider noch mal ein paar mehr Stellschrauben werden, die im nächsten Jahr drankommen. Aber es ist keine unmögliche Hürde für uns. Es sind schon Teams in die Playoffs gekommen und haben den Super Bowl gewonnen. Die haben gar keine verwendbare O-Line oder verwendbaren Quarterback gehabt. Ja, es sind Teams in den Super Bowl gekommen und haben gewonnen und haben nur eine medium gute Defense gehabt. Ja, auch wenn Defenses Championships gewinnen. Wichtig ist, dass sie in den wichtigen Momenten, in den Make-it-or-Break-it-Momenten stehen bleiben und einfach standhalten, ne? In beiden Richtungen. Und ich bin positiv gestimmt, dass wenn ein Team das hinkriegt, sich weiterhin gut hinzurichten, dann sind es die Lions. Denn wir haben ja diese magische Wende die letzten 4 Jahre erlebt und wir werden auch noch weiterhin dieses Schiff fahren. Es sei denn, irgendwas wirklich Schlimmes passiert und die Strukturen fallen komplett auseinander. Ja. Aber davon gehe ich nicht aus. Denn wenn, das klingt jetzt auch schon wieder, könnte schon fast ein perfekter Abschluss sein, aber ganz ehrlich, wenn ein Team es geschafft hat, Hoffnung wieder in das gesamte Team und in die Community reinzublasen, dann sind es die Lions. Nachdem sie 60 Jahre lang Krütze gemacht haben und jetzt 4 Jahre gut gelaufen sind, ja, und es ist jetzt halt ein Down-Year, aber was ist ein Down-Year im Vergleich zu 4 Up-Years? Ja, ja, wir haben noch so viele Jahre vor uns.
Ja. Sehe ich tatsächlich genauso. Deswegen, ich bin, auch wenn es kurz war, haben wir alles gesagt, weil du, es ist alles angesprochen. Wir müssen auf Van Ginkel achten, wir müssen auf Jefferson achten. Es ist so ein Do-or-Die-Spiel. Es gibt nicht mehr viel zu sagen. Wir haben Ende Dezember. Entweder du lieferst jetzt ab oder du lässt es und dann hast du auch es dir einfach nicht verdient, in die Playoffs zu kommen. Und ich wünsche mir einfach nur, dass Monty zum Zuge kommt und positiv so den Step Up Next Man Up macht, weil Jamir war einfach nicht da in dem Spiel. Und ich wünsche mir einfach auch, dass unsere DBs da jetzt volle Kanne reinhängen, weil Addison und Jefferson sind eine harte Nuss. Und der Rest wird sich zeigen. Und dann gewinnen wir in Minnesota mit ihren hässlichen weißen Alternative Uniforms und haben ein schönes Weihnachten.
Genau, die hässlichen weißen Unis mit den weißen Sprinkeln oben drauf. Weiß Gott, woher die kommen.
Ja.
Hast du irgendwelche, weil ich finde das mit Christian immer sehr, sehr interessant. Hast du irgendwelche Score Predictions?
Ja, habe ich.
Schieß los.
Wir gewinnen das mit 24 zu. Ich war gerade richtig motiviert, aber jetzt ist wieder so, soll ich wirklich so motiviert sein? Ja, wir gewinnen das Ganze mit 24 zu 38.
24 zu 38, nicht schlecht. Heißt 5 Touchdowns, ein Field Goal, ja?
Ja.
Wir waren letzte Woche relativ nah dran, als wir gesagt haben, es wird unter 30 Punkte auf jeder Seite geben, also ne, einzeln betrachtet. 29-24 für uns. Wir sacken Boss mal einmal in deren Endzone und holen uns dann darüber einen Safety und verschießen vielleicht einen Extra Point und dann das haut schon hin.
Also sehr viel Trubel drin, okay, bin gespannt. Yep. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, so viel sei gesagt. Es hat mir super viel Spaß gemacht mit dir, Moritz. Ich wünsche dir und allen Lions-Fans da draußen ein wunderschönes Weihnachtsfest, besinnliche Tage, einen wunderschönen Weihnachtsspieltag und genießt es, seid nett zueinander, nehmt eure Liebsten in die Arme, schenkt ihnen Lions-Sachen, dass sie alle Lions-Fans werden. Und ja, verabschiede mich mit einem gehabt euch wohl und lasse Moritz den Schlusssatz.
Ich wünsche euch allen da draußen eine frohe Weihnacht, eine gute Weihnacht, eine ruhige Weihnacht. Lasst euch reich beschenken. Wenn das nicht drin ist, dann lasst euch einfach nur mit Nächstenliebe und Wärme irgendwie umschmeicheln. Hauptsache, es geht euch gut. Denkt dran, nächstes Jahr ist auch ein Jahr. Attacke, Attacke, Attacke. Ich bin stolz auf euch. Wir hören uns.
Super.